Stell dir mal vor, du klickst auf das Impressum einer Website.
Ja, meistens sucht man da ja nur ganz schnell eine E-Mail-Adresse oder so.
Genau, völlig banal. Aber plötzlich wirst du da in aller Ernsthaftigkeit darüber informiert, dass die rechtliche Haftung für diesen Blog von einem approbierten Apotheker getragen wird.
Und von einer transzendenten Entelechie.
Und von der griechischen Titanin Themis.
Oh wow, okay.
Ja. Willkommen im wahrscheinlich verrücktesten, komplexesten und vielleicht auch tiefgründigsten Rechtsdokument des deutschen Internets.
Das kann man wohl so sagen.
Wir haben heute für unsere tiefgehende Analyse Auszüge aus einem ganz bestimmten privaten Website-Impressum vorliegen. Und unsere Mission heute ist es, zu entschlüsseln, wie ausgerechnet ein Standardrechtstext zu einem kunstreligiösen und philosophischen Manifest werden kann.
Weil das ist ja eigentlich die absolute bürokratische Pflichtübung, ne?
Absolut. Und ganz wichtig vorab: Wir betrachten das Material hier völlig neutral. Es geht uns null darum, die politischen oder philosophischen Standpunkte des Autors, also wie etwa seine sehr deutliche Ablehnung der EU, irgendwie zu werten oder uns zu eigen zu machen.
Genau, wir bleiben da ganz objektiv.
Wir wollen einfach nur in diese unfassbare Ideenwelt eintauchen und verstehen, warum jemand so etwas überhaupt tut.
Und das ist eine Analyse, die sich wirklich auszahlt, weil dieser Text, der geht weit über eine bloße Kuriosität hinaus.
Inwiefern?
Naja, er zwingt uns quasi, unsere grundlegendsten Annahmen darüber zu hinterfragen, wie wir uns im digitalen Raum eigentlich definieren. Und auch, wie sehr wir uns von rechtlichen Rahmenbedingungen unsere Identität diktieren lassen.
Okay, lass uns das aufschlüsseln. Wenn ich dieses Impressum lese, fühle ich mich echt so, als würde ich die trockenen Nutzungsbedingungen für, keine Ahnung, ein Software-Update überfliegen.
Ja, die man immer einfach wegklickt.
Genau. Und mitten im Text öffnet sich da plötzlich eine Falltür in eine komplett andere Dimension.
Das ist ein gutes Bild.
Gleich im ersten Satz erklärt der Autor, das ist eine private Website, also werden eigentlich keine Cookie-Banner und Datenschutzrichtlinien benötigt.
Klare Ansage.
Man denkt sich, gut, er lehnt das System ab. Aber noch im selben Satz, quasi ohne Luft zu holen, steht da: Denk daran, dass nur die Cookies und die Datenschutzrichtlinie gültig sind, die du unter dem ersten Link unten findest.
Und dann kommt direkt der Link.
Genau. Direkt darunter steht: 1. Gehe zur Cookie-Richtlinie. Wie liest man ein Dokument, das sich selbst innerhalb von also 2 Sekunden derart widerspricht?
Also dieser Einstieg ist eigentlich ein genialer rhetorischer Schachzug.
Okay.
Der Autor unterwirft sich nicht einfach blind den Regeln der digitalen Normalität, er führt sie im Grunde vor.
Ah, verstehe. Er trollt das System quasi.
Genau. Er sagt im Grunde, ich erkenne dieses System der Cookie-Banner philosophisch und rechtlich für meine private Sphäre überhaupt nicht an.
Ja.
Aber er weiß halt auch, dass die Maschine des Internets, und vor allem der Abmahnanwälte diesen Link einfach verlangt.
Also gibt er nach?
Jein. Also er gibt uns den Link, aber er markiert ihn gleichzeitig als totale Absurdität.
Ah.
Er etabliert damit sofort eine Dualität und die zieht sich durch den gesamten Text. Diese ständige Spannung zwischen der lästigen, bürokratischen Realität, die befriedigt werden muss.
Und dieser viel höheren geistigen Ebene,
Exakt.
auf der sich der Autor eigentlich bewegen will.
Und diese höhere Ebene, die betreten wir mit voller Wucht direkt im Vorwort. Da geht es nämlich um die Sprache.
Oh ja, das Goethe-Volk.
Genau. Wir erfahren da, dass die sogenannten Impulsfragmente und kunstreligiösen Texte auf diesem Blog in deutscher Sprache verfasst sind. Aber der Text macht unmissverständlich klar, dass das kein Indikator dafür ist, dass sich der Blog an Einheimische unter der Herrschaft des, wie er es nennt, BRD-Regimes richtet.
Ja.
Oder an Bürger, die von der EU vereinnahmt werden. Die deutsche Sprache wird hier komplett vom deutschen Staat entkoppelt. Er betreibt hier eine fast schon chirurgische Trennung zwischen Kultur und Staat.
Krass.
Die Sprache ist für ihn ein Werkzeug des Geistes, kein Besitzzertifikat irgendeiner Nation.
Stattdessen, so schreibt er, ist diese Sprache ausschließlich für das transzendentale Goethe-Volk zugelassen.
Ein toller Begriff, oder?
Total. Er nennt es eine universelle Gemeinschaft des absoluten Selbstzwecks. Und die Erlaubnis, diese Sprache zu nutzen, die kommt nicht etwa von einem Ministerium.
Oder einer Behörde.
Nein, die kommt von der Titanin Themis. Aus dikologischen, also gerechtigkeitsbezogenen Gründen.
Da sind wir dann schon in der griechischen Mythologie.
Richtig. Und das Bild, das ich dabei im Kopf habe, ist so ein Türsteher vor einem sehr, sehr exklusiven intellektuellen Club.
Mhm.
Aber dieser Türsteher verlangt keinen Personalausweis, um zu prüfen, ob du aus Deutschland oder der EU kommst.
Er schaut dir in die Augen.
Genau, er prüft deine philosophische Gesinnung. Bist du Teil des Goethe-Volks? Aber Moment, da muss ich direkt mal einhaken.
Klar.
Machen wir uns hier nicht etwas vor? Für mich klingt das nach einem massiven elitären Gatekeeping.
Okay, wie meinst du das?
Naja, ist diese Abgrenzung von der normalen politischen Realität und die Hinwendung zu so einem abstrakten Goethe-Volk nicht einfach eine riesige elitäre Barriere?
Mhm.
So nach dem Motto, wenn du die Klassiker nicht gelesen hast, bleibst du draußen.
Wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, wirkt das auf den ersten Blick extrem exklusiv, das stimmt schon.
Ja, eben.
Aber wenn wir uns diesen Begriff der Gemeinschaft des absoluten Selbstzwecks genauer ansehen, dann ändert sich die Perspektive komplett.
Okay, erklär mal.
Das ist nämlich ein direkter Verweis auf die Philosophie von Immanuel Kant.
Oh, okay, Kant.
Genau, Kant hat den kategorischen Imperativ formuliert und darin gibt es die Idee, dass der Mensch niemals nur als Mittel zum Zweck gebraucht werden darf.
Sondern?
Sondern er muss immer als Zweck an sich selbst betrachtet werden.
Hm, das musst du für uns ein bisschen greifbarer machen. Was heißt das jetzt im Kontext von einer Website?
Denk an unsere moderne Realität. Für den Staat bist du oft einfach nur ein Mittel zum Zweck.
Klar, Steuerzahler.
Richtig. Du bist Steuerzahler, du bist Konsument, du bist ein Datenpunkt in einer Statistik,
mhm.
eine Nummer.
Die EU oder nationale Regierungen, die verwalten dich halt administrativ.
Und der Autor dieses Impressums lehnt genau das ab.
Ah, verstehe.
Wenn er von der Gemeinschaft des absoluten Selbstzwecks spricht, erschafft er ein gedankliches Konstrukt, eben dieses Goethe-Volk, in dem du nicht wertvoll bist, weil du einen bestimmten Pass hast oder Steuern zahlst.
Sondern einfach, weil ich da bin.
Genau. Du bist wertvoll als geistiges Wesen. Einfach, weil du existierst und fähig bist, Kunst und Philosophie zu rezipieren.
Okay, das ist natürlich eine ganz andere Sichtweise.
Es ist also paradoxerweise keine Barriere, sondern die radikalste Form der Einladung.
Echt?
Ja. Jeder, der bereit ist, sich als freies, geistiges Wesen zu verstehen, gehört dazu. Er nutzt diesen trockenen Rahmen eines Impressums also für eine waschechte philosophische Unabhängigkeitserklärung.
Okay, also geistige Unabhängigkeit und Kants absoluter Selbstzweck klingen ja fantastisch. Zumindest solange man in so einem intellektuellen, luftleeren Raum schwebt.
Ja, in der Theorie.
Aber das deutsche Telemediengesetz, das TMG, das interessiert sich ja herzlich wenig für Kant oder das Goethe-Volk.
Das stimmt, das TMG ist da sehr gnadenlos.
Eben, das TMG will einfach nur wissen, wo es im Zweifel den Mahnbescheid hinschicken soll.
Ganz genau.
Wenn diese Gemeinschaft also keine politischen Grenzen anerkennt, wie löst der Autor diesen harten Aufprall auf die physische Realität? Wo schickt man denn die Post hin?
Hier entfaltet der Text seine eigentliche Brillanz.
Findest du?
Ja, weil er der Kollision mit der Realität eben nicht ausweicht, sondern sie zelebriert. Wir bewegen uns jetzt von der Definition der Zielgruppe hin zur Geografie.
Und die ist ja grandios widersprüchlich.
Oh ja.
Denn das Gesetz fordert eine ladungsfähige Adresse. Und die liefert der Text auch. Da steht schwarz auf weiß. CO Sonne und Erde, Lübecker Straße 64 in 45.545 Essen. Deutschland.
Ein sehr konkreter Ort.
Sogar der Eingang an der Hamburger Straße wird da detailversessen präzisiert. Dazu die E-Mail apo@ganzheit.de. Das ist ein völlig bodenständiger, physischer Briefkasten mitten im Ruhrgebiet.
Ein echter Anker in der greifbaren Welt.
Aber hier wird es wirklich interessant. Er lässt das ja nicht einfach unkommentiert stehen.
Nein, natürlich nicht.
Er erklärt uns im nächsten Atemzug, dass diese Adresse in Essen nur die profane Postadresse der sogenannten Kunstkirche ist.
Nur die Postadresse, genau.
Das eigentliche, monumentale Entwicklungsziel dieser ganzen Operation ist die Erschaffung eines ästhetischen Stadtstaates. Und zwar explizit nach dem Vorbild von Platons Politeia.
Also ein Utopia.
Richtig. Dieser neue Staat soll Neu-Weimar heißen. Und der wahre permanente Sitz liegt, und das ist jetzt ein wörtliches Zitat, außerhalb der EU und jenseits der natürlichen Welt im transzendentalen Raum der romantischen Ironie.
Also der Imagination?
Ja.
Ist das nicht einfach nur verrückt? Du willst einen utopischen, philosophischen Stadtstaat gründen, der irgendwo jenseits der natürlichen Welt schwebt?
Mhm.
aber du bist trotzdem gezwungen, eine gültige Postleitzahl in Nordrhein-Westfalen anzugeben, um § 5 des Telemediengesetzes zu erfüllen.
Es ist im Grunde der ewige philosophische Konflikt unserer Existenz, destilliert in ein Website-Impressum.
Wie meinst du das genau?
Es ist der Konflikt zwischen der grenzenlosen, unendlichen menschlichen Vorstellungskraft und der zwingenden Gewalt der physischen, administrativen Realität.
Ah, du kannst in deinem Geist ein ganzes Universum, ein Neu-Weimar erschaffen. Aber dein Körper muss nachts irgendwo schlafen.
Und der Staat will wissen, wo das ist.
Genau. Der Staat verlangt einen physischen Ort, an dem er dich rechtlich greifen kann. Die Gravitation der Bürokratie zieht selbst die kühnsten Träume zurück auf den Boden der Tatsachen.
Das heißt, Neu-Weimar wird unweigerlich nach Essen verlegt.
Wohl oder übel, ja.
Aber wie geht der Autor psychologisch mit dieser Niederlage um? Weil es ist ja eigentlich eine Niederlage, wenn der Staat sagt, deine Transzendenz ist mir völlig egal, gib mir einfach deine Postleitzahl.
Er sieht es gar nicht als Niederlage.
Nein?
Nein, weil er eine ganz bestimmte philosophische Waffe einsetzt. Du hast das Zitat ja vorhin vorgelesen. Den transzendentalen Raum der romantischen Ironie.
Romantische Ironie, okay.
Das ist nicht einfach nur ein schöner Begriff, das ist der Schlüssel zum gesamten Text.
Okay, erklär uns das.
Die romantische Ironie, wie sie im 18. und 19. Jahrhundert etwa von Schriftstellern wie Friedrich Schlegel formuliert wurde, beschreibt genau dieses Dilemma. Es ist das tiefe Bewusstsein für diesen unüberwindbaren Graben zwischen dem Ideal, das wir anstreben, und der begrenzten Realität, in der wir nun mal feststecken.
Und die Ironie besteht dann darin, dass man daran nicht verzweifelt?
Ganz genau. Die romantische Ironie ist die Entscheidung, mit diesem Widerspruch spielerisch, souverän und auch kreativ umzugehen.
Man lacht quasi drüber.
Man kapituliert zumindest nicht. Man erhebt sich darüber, indem man die Begrenztheit zwar anerkennt, aber gleichzeitig das Unendliche behauptet.
Oh, das ist clever.
Der Autor bricht also nicht vor dem Telemediengesetz zusammen. Er lässt einfach beides parallel existieren.
Okay.
Er erfüllt die Pflicht, hier ist der Briefkasten in Essen, bitte sehr. Aber er deklariert diese Pflicht sofort als philosophisch völlig unbedeutend.
Essen für den Postboten, Neu-Weimar für die Seele.
Exakt. In der Welt der Paragraphen gibt es Essen, in der Welt des Geistes gibt es Neu-Weimar. Und er zwingt dich als Leser quasi, diese Spannung auszuhalten.
Das ist eine fantastische Überleitung. Denn wenn wir von Realitäten sprechen, die gezwungenermaßen gleichzeitig existieren müssen, dann bringt uns das zur ultimativen juristischen Gretchenfrage.
Oh ja.
Wer zur Hölle trägt die Verantwortung für all das? Wer haftet? Wenn auf dieser transzendentalen Website im weltlichen Essen irgendwas schiefgeht?
Das ist das Segment, in dem das Impressum seine endgültige Transformation vom Rechtsdokument zum Kunstwerk abschließt.
Der Text verwendet hier eine Formulierung, die den Nagel echt auf den Kopf trifft. Er spricht davon, wer die, Zitat, Verantwortung in der gewalttätigen Realität trägt.
Gewalttätig. Ein starkes Wort.
Total. Gewalttätig, weil die bürokratische Realität uns zwingt, unsere komplexen Leben auf eine einzige, juristisch fassbare Identität zu reduzieren. Ein Name. Eine Nummer. Eine Unterschrift.
Aber dieser Autor weigert sich schlichtweg, sich so reduzieren zu lassen.
Und wie er sich weigert. Die Verantwortung nach § 5 TMG wird hier nämlich nicht von einem einfachen Max Mustermann getragen.
Nein.
Sie wird von vier verschiedenen Entitäten getragen, die sich aber offensichtlich alle in einem einzigen menschlichen Körper befinden.
Genau.
Das ist wie so eine juristische Matroschka-Puppe, bei der jede Ebene ihre eigene Rechtsvertretung einfordert.
Lass uns diese Schichten der Matroschka-Puppe mal im Detail betrachten. Das zeigt nämlich wunderbar, wie systematisch er diese gewalttätige Realität komplett überlagert.
Okay, Schicht Nummer 1. Henrik Dieker. Er wird beschrieben als menschliches Hybridwesen.
Aha.
Als Naturalist des BRD-Regimes. Und das ist der harte Kontrast als approbierter Apotheker.
Ein ganz normaler Beruf also.
Schicht Nummer 2. Heinrich Wegwarte. Eine metaphysische Person der Free Carl Philipp Moritz Online University.
Okay.
Schicht Nummer 3. Kigan Torix. Eine transzendentale Persönlichkeit der ästhetischen Polis.
Es wird immer abstrakter.
Und Schicht Nummer 4. Die transzendente Entelechie der kunstpraktischen Akasha-Chronik.
Puh.
Halt. Stopp. Bevor wir auf die ganzen Götter zu sprechen kommen, die das alles noch absegnen.
Ja.
Entelechie, Akasha-Chronik. Das musst du mir erklären, bevor wir hier weitermachen.
Das verstehe ich.
Was bedeuten diese Begriffe überhaupt in diesem völlig absurden rechtlichen Kontext?
Berechtigte Frage. Das sind wirklich schwere philosophische und esoterische Geschütze.
Also was ist eine Entelechie?
Entelechie ist ein Begriff, der ursprünglich auf Aristoteles zurückgeht. Er beschreibt quasi die innere Zielstrebigkeit eines Dings.
Also sowas wie ein Bauplan.
Genau, die Kraft, die ein Potenzial zur vollen Entfaltung und Wirklichkeit bringt. Wenn aus einem winzigen Samen ein riesiger Baum wird, ist das die Entelechie am Werk.
Verstehe. Und in unserem Kontext hier?
Im Kontext des Impressiums bedeutet das,
der Autor sieht einen Teil seiner Identität nicht als festen Zustand,
sondern
als einen fortlaufenden Prozess der geistigen Selbstverwirklichung.
Okay, also die Identität als treibende Kraft?
Und was ist mit der Akasha-Chronik?
Die Akasha-Chronik, die stammt aus der Theosophie und der Anthroposophie, also eher aus der esoterischen Ecke.
Mhm.
Man stellt sich das als eine Art immaterielles kosmisches Weltgedächtnis vor.
Wow.
Ja, ein Ort, in dem angeblich alles Wissen und alle Erfahrungen der Menschheit gespeichert sind.
Krass.
Wenn eine seiner Identitäten also die Entelechie der Akasha-Chronik ist, dann beansprucht er damit im Grunde eine Rolle als Vermittler oder Ausführender von universellem, ewigen Wissen.
Wahnsinn. Wir haben also einen Apotheker, eine metaphysische Person, eine transzendentale Persönlichkeit und einen Kanal zum kosmischen Weltgedächtnis.
Alle in einer Person vereint, ja?
Und als wäre das nicht schon genug, erfahren wir dann noch, dass diese ganzen Rollen und Funktionen von der Göttin Hygieia vergeben wurden.
Passend zur Apothekerzulassung, sie ist ja die Göttin der Gesundheit.
Stimmt. Und wir reden hier von Ämtern wie Erkenntnistheoretiker, Gesundheitsberater, Kunstpraktiker. Letzteres wird übrigens explizit als Akt des Kriegsgottes Ares bezeichnet.
Aha, Ares mischt auch mit.
Genau. Es gibt noch einen Kunsttheoretiker als die Stimme der Titanin Themis, einen Poetologen als Diener der Jagdgöttin Artemis, einen Theologen und dann, mittendrin in diesem ganzen Olymp, steht da völlig unerwartet. Schriftsetzer mit Gesellenbrief.
Und genau das, was hier wirklich faszinierend ist, dieser Gesellenbrief ist vielleicht das wichtigste Element in der ganzen Auflistung.
Echt jetzt? Warum? Das wirkt doch wie ein völliges Stilbruch.
Eben drum.
Wir haben göttliche Akte des Kriegsgottes. Wir haben metaphysische Entitäten. Und dann hält er uns seinen profanen, von einer Handwerkskammer abgestempelten Gesellenbrief als Schriftsetzer unter die Nase.
Ja.
Da muss ich dich wirklich fragen, was genau lesen wir hier eigentlich? Ist das die feinsinnigste Satire auf das monströse deutsche Bürokratiemonster, die je geschrieben wurde?
Oder?
Oder sehen wir hier den absolut ernsthaften Versuch eines Menschen, seine komplexe Natur in all ihren Facetten in so ein offizielles Formular zu pressen?
Weißt du, die Antwort darauf ist das eigentliche Geheimnis dieses Textes. Es ist nämlich beides.
Beides.
Ja. Und genau deshalb funktioniert es so verdammt gut. Wenn wir versuchen zu verstehen, warum jemand so etwas tut, müssen wir uns das Konzept der bürokratischen Lesbarkeit ansehen.
Bürokratische Lesbarkeit, okay.
Moderne Staaten und auch Algorithmen, die brauchen uns in einer Form, die sie leicht scannen und verarbeiten können.
Klar, Kästchen zum Ankreuzen.
Genau. Und wir alle spielen da ja auch mit. Auf LinkedIn bist du der zielstrebige Experte.
Mhm.
Auf Instagram zeigst du deine Freizeit. Und auf deiner Steuererklärung bist du letztlich nur eine elfstellige Nummer.
Ja, das stimmt leider.
Wir zerschneiden unsere eigene Identität quasi freiwillig in kleine, verdauliche Stücke. Je nachdem, was das System gerade von uns fordert. Wir machen uns lesbar.
Und dieser Autor macht sich ganz bewusst unlesbar.
Exakt das. Er betreibt gewissermaßen eine Waffennutzung von Komplexität.
Das ist gut gesagt.
Er weigert sich vehement, sich von der Bürokratie flachdrücken zu lassen. Anstatt dem Telemediengesetz nur seinen eindimensionalen Namen und die Adresse hinzuwerfen, zwingt er das Gesetz förmlich, seine gesamte Existenz aufzunehmen.
Wow.
Seine tiefsten spirituellen Überzeugungen, seine künstlerischen Ambitionen und eben auch seine beruflichen Qualifikationen. Es stellt die Muse Artemis direkt neben die Handwerkskammer, die den Gesellenbrief ausstellt.
Und die Akasha-Chronik direkt neben die Apothekerzulassung.
Richtig. Er erfüllt das Gesetz buchstabengetreu. Der Name steht da, die Adresse in Essen steht da. Aber er umhüllt diese nackten Daten mit so viel Bedeutung, Poesie und metaphysischer Dichte, dass dieser ganze bürokratische Rahmen fast platzt.
Er erstickt das Formular quasi in seiner eigenen Bedeutsamkeit.
Ja. Das ist ein super Bild. Es ist ein Akt der stillen Rebellion.
Mhm.
Er sagt den Behörden oder den Abmahnanwälten, ihr wollt, dass ich rechtlich greifbar bin. Fein. Aber dann müsst ihr mich auch in meiner ganzen unteilbaren Fülle akzeptieren.
Als Apotheker, als Philosoph, als Hybridwesen.
Und als Diener griechischer Götter.
Er macht sich also rechtlich unangreifbar, aber administrativ völlig unverdaulich. Das ist echt eine faszinierende Strategie des Widerstands. Wenn wir das alles jetzt mal Revue passieren lassen, haben wir ja eine unglaubliche Distanz zurückgelegt heute.
Das kannst du laut sagen.
Wir haben bei einem scheinbar banalen, nicht kommerziellen Impressum angefangen. Einem dieser Dokumente, die wir alle täglich blindlings wegklicken.
Weil wir denken, wir wüssten eh, was drin steht.
Genau. Und innerhalb weniger Absätze hat uns dieser Text auf so eine tiefenphilosophische Expedition mitgenommen.
Ja.
Wir sind von der radikalen Entkopplung von staatlichen Grenzen über das universelle Goethe-Volk gewandert.
Ja.
Wir haben einen utopischen, platonischen Stadtstaat namens Neu-Weimar besucht.
Der aus purem Pragmatismus seine Post in Essen empfängt.
Richtig. Und wir enden bei einer juristischen Matroschka-Puppe, in der ein approbierter Apotheker und eine kosmische Ontilichie gemeinsam die Haftung für externe Links übernehmen.
Ein Dokument, das eigentlich Standardisierung erzwingen soll, wurde hier wirklich zur ultimativen Bühne für radikale Individualität.
Und genau da möchte ich dich, der uns gerade zuhört, wieder zurück in deinen eigenen Alltag holen.
Mhm.
Weil man fragt sich ja, warum solltest du dich eigentlich für die metaphysischen Eskapaden eines obskuren Impressums interessieren?
Ja, berechtigte Frage.
Die Antwort ist eigentlich ganz simpel. Weil uns dieser Text eine unglaublich befreiende Lektion erteilt.
Absolut.
Er führt uns vor Augen, dass selbst in den trockensten, dunkelsten und am stärksten reglementierten Ecken unseres digitalen Lebens,
genau dort, wo normalerweise die seelenlosen Disclaimer und Haftungsausschlüsse vor sich hinstauben,
ja, dass genau da der menschliche Drang nach Kunst, Bedeutung und Transzendenz überleben kann. Die wahre Erkenntnis hier ist doch, Bürokratie zwingt uns, unsere Identität flach und lesbar zu machen.
Aber wir müssen das innerlich nicht akzeptieren.
Genau. Es ist ein lauter, fast schon trotziger Aufruf. Lass dich von Formularen nicht limitieren.
Mhm.
Lass dich von den Vorgaben einer datenhungrigen Welt nicht auf eine einzige Zeile in irgendeiner Datenbank reduzieren.
Die Realität mag gewalttätig sein in ihrem Drang nach Eindeutigkeit. Aber die menschliche Vorstellungskraft braucht nun mal keinen Erlaubnisschein, um komplexe, widersprüchliche Welten zu erschaffen.
Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Und das bringt mich zu dem Gedanken, den ich dir heute am Ende unserer Analyse noch mit auf den Weg geben möchte. Eine Frage, über die du in den nächsten Tagen einfach mal nachdenken kannst.
Da bin ich gespannt.
Unsere digitale Existenz zwingt uns fast immer in enge Boxen. Ein Name, eine E-Mail-Adresse, ein standardisiertes Profilbild.
Immer dasselbe.
Aber stell dir vor, du hättest heute die Aufgabe, dein eigenes metaphysisches Impressum zu verfassen. Völlig losgelöst von dem, was nüchtern auf deinem Personalausweis steht.
Oh, das ist schwer.
Wenn du deine eigene juristische Matroschka-Puppe bauen müsstest, was wäre denn deine transzendentale Persönlichkeit? Welche unvermutete Entelechie treibt dich an?
Spannend.
Und wenn du ganz tief in dich gehst, welche Göttin oder welcher Gott der Antike hätte dir wohl die Rolle zugewiesen, die du gerade in diesem Moment in deinem Leben spielst? Denk mal in Ruhe darüber nach. Wenn du das nächste Mal genervt und achtlos die Nutzungsbedingung für ein neues Software-Update akzeptierst.
Wer weiß.
Genau. Wer weiß, vielleicht verbirgt sich ja gleich hinter dem Absatz zur Datennutzung dein ganz persönliches Portal in eine völlig andere Dimension. Wir hören uns bei der nächsten Analyse.